Der RTDE Podcast. Die Meinung. Quo vadis USA? Viel hängt von Trumps Nachfolger ab. Wen könnte Donald Trump zu seinem Nachfolger küren? Von dieser Entscheidung hängt viel ab. Doch weitaus wichtiger ist der Mechanismus der Machtübergabe selbst. Kann das Zwei-Parteien-System der USA sich selbst bewahren? Und wie wird die politische Architektur Amerikas nach Trump aussehen? Eine Meinung von Said Gafurov. Sowohl die russischen als auch die westlichen Medien zeigen traditionell nur die Fassade der Politik. Donald Trump, Kamala Harris, lautstarke Äußerungen und Skandale. Die Hintergründe der Parteienkomitees, die verfahrenstechnischen Tricks auf der Ebene der US-Bundesstaaten und der Kampf der Basisaktivisten gegen die nationalen Parteibosse bleiben dabei im Verborgenen. Völlig zu Unrecht. Denn der aktuelle politische Moment ist nicht nur eine Wahl zwischen zwei Kandidaten, sondern ein Härtetest für das politische System der USA, in dem die alten Eliten versuchen, mit Hilfe von Gesetzeslücken die Kontrolle zurückzugewinnen, während die neuen populistischen Kräfte der Parteienapparate über das Institut der Delegierten und die lokalen Komitees Widerstand leisten. Zwei Parteien, zwei Krisen. Wir erleben den Höhepunkt eines großen Kampfes zwischen den regionalen und den zentralen Parteiapparaten in beiden Parteien, der entbrannte, als die zentralen Organe beschlossen, die Nominierung der Kandidaten den Vorwahlen statt den traditionellen Parteitagen zu überlassen. Bei den Republikanern siegten im Jahr 2016 die regionalen, Trump und seine Basis, die das alte System zerschlugen, indem die Kandidaten von den Parteibossen in ihren Raucherzimmern ausgewählt wurden. Bei den Demokraten hingegen gelang es den Küstenvertretern, den Vertretern aus New York, Washington und Kalifornien, den Aufstand der Linken unter der Führung von Bernie Sanders niederzuschlagen und die Kontrolle sowohl über die Spendernetzwerke als auch über die ideologische Agenda zu verteidigen. Nun wird der Ausgang des US-Präsidentschaftswahlkampfs und die Art der Machtübernahme vom Ausmaß des Widerstands seitens der Parteiapparate in den Provinzen abhängen. Viele bezeichnen dies als Sabotage. Viele Amerika-Experten verstehen dies nicht und denken weiterhin in den Kategorien links-rechts, obwohl sich der Hauptkonflikt längst auf die Ebene nationale Eliten gegen regionale Funktionäre und die Meinung der breiten Parteimassen innerhalb jeder Partei verlagert hat. Wie wird Trumps Nachfolger bestimmt? Über Vorwahlen oder auf einem Parteitag? Die Situation bei der Nominierung des republikanischen Kandidaten im Jahr 2028 ist noch komplexer und aufschlussreicher als der Kampf um das US-Präsidentenamt selbst. Zwar werden die Kandidaten sowohl über Vorwahlen als auch auf Parteitagen bestimmt, doch ist die Situation dabei jeweils unterschiedlich konfliktbeladen. Die Vorwahlen sind die wichtigste Phase, in der der zukünftige Kandidat ausgewählt wird. Bei den Republikanern ist der Zeitplan relativ stabil. Iowa, New Hampshire, Nevada, South Carolina. Angesichts der Tatsache, dass Vizepräsident J.D. Vance in den Umfragen mit großem Vorsprung führt, könnten die Vorwahlen für die Republikaner zu einer Formalität werden, um seinen Status als Nachfolger zu festigen. Bei den Demokraten hingegen herrscht ein regelrechtes Schlachtfeld. Nach dem Chaos bei den Vorwahlen in Iowa im Jahr 2020 hat die Partei die frühe Phase neu gestaltet. Derzeit haben sich 12 US-Bundesstaaten um den Status als frühe Vorwahlstaaten beworben und das Nationale Komitee der Demokratischen Partei muss aus 4 Regionen jeweils einen Staat auswählen. New Hampshire setzt auf Tradition, Michigan bezeichnet sich als Mikrokosmos der Partei, South Carolina appelliert an die Rolle der afroamerikanischen Wähler und Nevada an die lateinamerikanische Bevölkerung. Der Ausgang dieses Kampfes wird entscheiden, auf welche Wählergruppen sich die Kandidaten im ersten Monat des Wahlkampfs konzentrieren werden. Auf den nationalen Parteitagen findet die formelle Bestätigung statt. Hier kommen die Delegierten ins Spiel. Und hier kommen wir zu der wichtigsten verfahrenstechnischen und inhaltlichen Nuance. Inwieweit sind die Ergebnisse der Vorwahlen bindend? Bei den Republikanern ist das System streng. Die überwiegende Mehrheit der Delegierten unterliegt der bindenden Stimmpflicht. Gemäß den Regeln sind sie verpflichtet, zumindest in der ersten Runde für den Kandidaten zu stimmen, dem sie nach Ergebnissen der Vorwahlen zugeordnet sind. Wenn Vance mit einer Mehrheit solcher Delegierten zum Parteitag kommt, ist ihm der Sieg sicher. Bei den Demokraten ist das System komplexer. In der ersten Runde stimmen nur die Delegierten mit bindendem Mandat ab, das sind etwa 4000, während die Superdelegierten, die Parteielite, Gouverneure, ehemalige Präsidenten, etwa 700 Personen, in der ersten Runde nicht abstimmen. Wenn jedoch kein Kandidat die Mehrheit erreicht, kommen in der zweiten Runde alle ins Spiel. Die Delegierten mit bindendem Mandat erhalten Wahlfreiheit und die Superdelegierten schließen sich ihnen an. Genau dann kann ein unerwarteter Kandidat zum Sieger werden und das Partei-Establishment, vor allem die regionalen Parteibosse, erhält durch Verhandlungen mit den Kandidaten eine sehr gute Chance, den Willen der Wähler zu beeinflussen. Trumpismus ohne Trump. Der Kampf um das Erbe. Für die Republikaner lautete die entscheidende Frage, wer kann Trumps Koalition zusammenhalten? Derzeit gilt J.D. Vance als Hauptanwärter. Donald Trump hat ihn öffentlich als seinen Nachfolger bezeichnet und Elon Musk sagt voraus, dass J.D. Vance zwei Amtszeiten an der Macht bleiben wird. Vance wird von der Mehrheit der regionalen Parteifunktionäre, fast zwei Drittel, unterstützt. Er verkörpert den neuen, wirtschaftlich protektionistischen und nationalistischen Flügel des Trumpismus. Seine Position ist jedoch nicht unumstritten. Vances Beliebtheit bei der breiten Wählerschaft ist schwankend. Trump erwähnte auch andere mögliche Kandidaten, zum Beispiel Außenminister Marco Rubio. Auch Donald Trump Jr. darf nicht außer Acht gelassen werden, der bei den Vorwahlen eine Konkurrenz darstellen könnte. Doch die Machthaber in Washington oder New York könnten eine andere Meinung vertreten. Für die Provinzapparate, Trumps Basis, muss der Kandidat einer von ihnen sein und kein Handlanger des Washingtoner Establishments. Vance wird in den US-Bundesstaaten bislang als einer von ihnen wahrgenommen, doch der Kampf um dieses Etikett hat gerade erst begonnen. Der Musk-Faktor, dritte Kraft oder Spielverderber. Elon Musk hat die Gründung der Party of America angekündigt und plant 2026 bei den US-Kongresswahlen und 2028 bei den US-Präsidentschaftswahlen anzutreten. Viele Experten sind der Ansicht, dass dies für die Republikaner katastrophal enden könnte. Die neue Partei wird Stimmen von gemäßigt konservativen Wählern abziehen, die die Extreme satt haben, aber nicht bereit sind, für die Demokraten zu stimmen. Historisch gesehen sind dritte Parteien in den USA zum Scheitern verurteilt oder spielen lediglich die Rolle eines Spielverderbers wie Ross Perot in den 1990er Jahren. Um wirklich zu gewinnen, müsste das Zwei-Parteien-System überwunden werden, was enorme Ressourcen erfordert, über die Musk derzeit nicht verfügt. Doch selbst in der Rolle eines Spielverderbers könnte er den Ausgang der Wahlen entscheiden. Demokraten auf der Suche nach einer neuen Identität. Auch bei den Demokraten tobt ein Kampf der Parteiapparate. Nach Joe Bidens Rückzug und der Niederlage von Kamala Harris sucht die Partei nach einem neuen Gesicht. Derzeit gilt der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, als Hauptfavorit, der Trump aktiv kritisiert und an Popularität gewinnt. Die Partei steht jedoch vor einem Dilemma. Soll sie erneut auf die progressive Agenda Kaliforniens und New York setzen und damit riskieren, im Rust Belt zu verlieren, oder einen zentristischen Kurs einschlagen? In personeller Hinsicht bedeutet dies die Frage, ob die nationale Führung den regionalen Parteiapparaten ihre Wahl aufzwingen kann oder ob ein neuer systemkritischer Kandidat wie Bernie Sanders auftaucht. Der progressive Flügel hat eine charismatische Persönlichkeit, Alexandria Ocasio-Cortez, die in der Lage ist, die Jugend zu mobilisieren. Bei den Gemäßigten sind es die Gouverneure der Swing States, Gretchen Whitmer, Michigan, oder J.B. Pritzker, Illinois, die unabhängige Wähler anziehen könnten. Die Wahl zwischen diesen Richtungen wird den Inhalt des innerparteilichen Kampfes bestimmen. Was werden wir 2028 erleben? Derzeit ist eine Radikalisierung und Fraktionierung der Parteiensysteme selbst im Gange. Beide Parteien spalten sich in verfeindete Gruppen auf, was sie von der Küste aus weniger steuerbar macht, dem faktischen, in der Praxis geheimen, Mechanismus zur Aufstellung von Präsidentschaftskandidaten. Das heißt, die tatsächliche Macht verlagert sich in die Hauptstädte der US-Bundesstaaten. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass sich die USA in Richtung eines Modells des konkurrierenden Autoritarismus bewegen, bei dem es zwar formal Wahlen gibt, diese jedoch aufgrund von administrativem Druck und die Kontrolle über den Informationsraum nicht fair sind. Die Geschichte der Vereinigten Staaten kennt zahlreiche Beispiele für eine solche Entwicklung. Die Legitimität des Wahlsiegs von 2028 wird auf jeden Fall angefochten werden. Es sind verschiedene Szenarien für die Entwicklung der aktuellen, von heftigen Konflikten geprägten Situation denkbar. Eines der möglichen Szenarien ist der Übergang der Präsidentschaft von Donald Trump auf einen anderen Kandidaten der Republikanischen Partei. Trotz der offensichtlichen wirtschaftlichen Probleme, die wir in letzter Zeit beobachten, schaffen die Dynamik der Trump-Bewegung und die Schwäche der Demokratischen Partei günstige Bedingungen dafür, dass die Republikaner die Kontrolle über die Exekutive behalten. Dies kann sowohl mit der Wählerbasis der Partei als auch mit ihrer Fähigkeit zusammenhängen, Anhänger in Krisenzeiten zu mobilisieren. Ein zweites mögliches Szenario geht davon aus, dass wirtschaftliche Probleme und die wachsende Unzufriedenheit der Bevölkerung mit dem Chaos zum Sieg eines Vertreters des gemäßigten Flügels der Demokratischen Partei führen werden, beispielsweise von Gavin Newsom oder Gretchen Whitmer. Diese Kandidaten werden sich wahrscheinlich als Verfechter der Stabilität und einer Rückkehr zu traditionellen demokratischen Werten positionieren, was ein breites Spektrum von Wählern ansprechen könnte, die der radikalen Veränderungen überdrüssig sind. In diesem Zusammenhang könnten die Demokraten die politische Lage nutzen, um ihre Positionen zu stärken und die Kontrolle über die Legislative zurückzugewinnen. Doch auf dem Parteitag der Demokraten könnten regionale Parteifunktionäre Widerstand leisten und, nach Trumps Wahl ist nichts auszuschließen, einen radikalen, einen Sanders 2.0 aufstellen. Und das wiederum würde die Wahlen in einen stark polarisierten ideologischen Krieg links gegen rechts verwandeln, was auch immer man unter dem einen oder anderen Begriff versteht. Schließlich könnte Musks neue Partei den Republikanern gerade so viele Stimmen wegnehmen, dass die Demokraten die Parlamentswahlen gewinnen und ein neues alternatives Machtzentrum im Kongress schaffen. Die Wahlen 2028 werden nicht nur ein Kampf der Ideologien, sondern auch der Parteiapparate sein. Die Frage ist, ob sich die Partei der Ordnung, also das alte Establishment beider Parteien, mit der Partei der Bewegung, Populisten und Trump-Anhänger, einigen kann, oder ob wir Zeugen eines endgültigen Bruchs und der Entstehung einer neuen politischen Realität mit drei Machtzentren werden. Eines ist klar, die Ergebnisse der Vorwahlen sind ein mächtiges, aber kein absolutes Instrument. Sie garantieren dem Kandidaten die erste Runde, doch wenn dieser die Partei nicht von seiner Stärke überzeugt hat, kommen die alten Parteiapparate ins Spiel, die bereit sind, den Willen der Vorwahlwähler zu überschreiben. Die regionalen Parteibosse sind bereit, ihr gewichtiges Wort einzubringen. Und das zu beobachten wird unglaublich spannend sein. Vorausgesetzt natürlich, sie sind abenteuerlustig.
Das war der RTDE-Podcast.